Ich habe so die Befürchtung, ihr habt uns ein bisschen vermisst. Zumindest kam öfter die Frage, ja, wo bleibt ihr denn, der Schalke-Podcast? Ja, ich sag euch, er kommt jetzt, wenn auch ein bisschen verspätet. Aber alles hat seine Gründe und die werden wir euch natürlich jetzt erklären.
Schalke-Podcast, der Experten-Talk.
Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke Podcast. Ich schaue auf meinen schlauen Zettel. 176. Folge und in Klammern die Folgen, die ich immer ein bisschen anders rechne, die mit dem längeren Podcast, die 90. Ursprünglich hatte ich ja mal ausgerechnet, heute wäre die 100. so passend das auch gewesen wäre, denn nach Saisonschluss die 100. Folge zu feiern, das wäre natürlich schon fein, aber ihr habt es ja mitbekommen oder die, die es mitbekommen haben, nicht mitbekommen haben, ich habe mich verrechnet. Aber trotzdem freue ich mich zur 90. Folge, den Norbert Neubaum wieder vorstellen zu dürfen. Hallo und Glück auf, Norbert.
Hallo und Glück auf, René.
Ja, also wir sind heute am Freitag. Paar Tage später als gewohnt, weil sonst zeichnen wir immer spätestens am Mittwoch auf. Kommt immer dann auf die Terminbelegung des FC Schalke 04 an. Wir wollen natürlich ja so viel wie möglich noch mitbekommen, was nach dem Spieltag passiert. Da gibt es ja auf Schalke immer ganz viele Fragezeichen. Gerade in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich können wir auch sagen Jahren. Norbert, du bist voll groß.
Danke, dass es endlich mal einer erkennt. stimmt. Ne? Ich sehe aus, als wenn ich...
Ja. Naja, ist auch richtig so. Deutlich. Ist auch richtig.
Wobei so. Von meiner Perspektive aus sind wir jetzt hier quasi auf Augenhöhe.
Ja, aber ich muss hochgucken. Aber das mache ich ja sowieso.
Du musst zu mir hochgucken. Ja gut, okay. So soll das auch sein. Nee, pass auf, dann ich versuche mich zumindest mal ein bisschen gerade dann oder so. So geht es vielleicht.
Ja, ist für die uns nur hören, völlig unrelevant. Ja. Ne? Darum. Ich wollte noch weiter erklären, warum wir denn jetzt erst am Freitag erscheinen. Wir hatten schon quasi nach dem letzten Spieltag gesagt, wir warten erstmal die aktuellen Entwicklungen ab, weil wir hatten Termine, Hintergrundgespräche, die wir wahrgenommen haben und da wollten wir natürlich so viel wie möglich mitnehmen, um eventuell die ganze Sache ein bisschen besser beleuchten zu können mit weiteren Einblicken, ob das jetzt alles letztendlich besser ist. Nach den Hintergrundgesprächen. Das weiß ich, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber wir hatten zum Beispiel am Montag ein Hintergrundgespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Alex Hefer.
Axel.
Dieser Alex und Axel. Weil ich muss dazu sagen, wir haben auch einen Alex bei uns im Verein, der uns betreut, medientechnisch. Da haue ich mich immer durcheinander.
Ich dachte, du gehst jetzt ganz weit zurück und fängst an mit Alex Ristic. Den kennst du wahrscheinlich
schon. Natürlich kenne ich den. Norbert, ich bin...
Entschuldige.
Ja, nee, ist klar. Wir hatten ja auch nochmal Alex Jobst, war ja auch schon mal
richtig,
hier. Ne?
Also
Axel, Ajax, Alex. Diese drei Sachen schwirren mir jetzt rum.
Wir hatten auch, jetzt mache ich mich unbeliebt, wir hatten auch einen Alex Schwolo im Tor.
Ja, aber der heißt ja Alexander.
Ja.
Also haben wir den nicht wirklich Alexander
geschrieben? Alex Ristic ist auch Alexander, auch wenn er sich anders geschrieben hat. Ja. Komm, wir driften ab.
Ja. Also, der Herr Hefer, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, wir haben gerade mal nochmal nachgeschaut. Seine Wahl, also seine gewählte Dauer läuft noch bis 2026, also bis zum nächsten Jahr. Inwieweit das jetzt eine Rolle für uns spielt, wir wollten es einfach nur wissen, ob er dieses Jahr schon neu gewählt werden könnte oder nicht gewählt werden könnte oder erst im nächsten Jahr. So, schließen wir einmal kurz den Kreis und sagen, es war die schlechteste Saison des FC Schalke 04 seit Bestehen des Vereins, schlechteste Platzierung, du hast mich auch aufgeklärt letzte Woche, sogar mit Platz 12, also wenn wir gewonnen hätten und 12. geblieben wären, wäre es immer noch die schlechteste Platzierung gewesen. So sind wir mit Glück auf 14 gelandet. Zwischendurch waren wir ja sogar 15. 15, 20 Minuten vor Spielende. Hat ja Münster gepunktet gegen Ulm, aber die Ulmer, vielen Dank, dann nochmal ein Danke nach Ulm. dass sie dann doch noch ein Tor geschossen haben. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, Norbert, der 15. Platz im DFB-Pokal klingt schrecklich und du landest im Amateurtop. Aber das wäre ja auch die Chance, einen attraktiven Gegner in der ersten Runde zu bekommen, den man raushaut und dann mit einer ganz dicken Brust vielleicht in die nächsten Spiele geht. Wenn man verliert gegen einen großen Gegner, ich denke, das haut einen nicht so zurück, wenn man beispielsweise gegen Saarbrücken in der ersten Runde verliert. Obwohl wir ja abwarten müssen, in welcher Liga die spielen jetzt. Ne? Das ist ja noch nicht ganz klar. Oder einen anderen Amateurverein. Wenn du da rausfliegst, hast du doch mehr dran zu knacken, als wenn du gegen Borussia Dortmund. Obwohl, das wäre schon schlimm.
Ja, ist ja schon schlimm genug, dass du automatisch vom Ausscheiden schon ausgehst. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber zu philosophieren. Natürlich kann man sagen, hätten sie die Chance auf einen ganz großen, fetten Gegner gehabt. Ich glaube allerdings, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, die Antrittsgelder für Amateurvereine sind geringer als die für Profivereine. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade Unsinn erzählt.
Ich dachte, es wird geteilt, die Einnahmen.
Ja, nee, geht so, um grundsätzlich, okay, um grundsätzliche, ja, ja. Das, was du bekommst.
Okay.
Und geht ja einfach, also da geht es mir dann so, mir geht es dann schon so ein bisschen auch um die Ehre, um die Schmach für Königsblau, wenn du früher dem FC Willingen jahrelang zugelost wurdest und die haben sich gefreut auf den großen FC Schalke 04. Und jetzt bist du selber quasi FC Willingen oder zumindest in einer Kategorie mit diesen Vereinen.
Ja.
Bei allem Respekt, ganz tolle Club sicherlich, aber aus meiner Sicht gehört Schalke da einfach nicht rein. Aber sie haben es dann ja, ich will nicht sagen, dass sie es selber geschafft haben, aber sie sind ja zumindest dann dem noch entwischt und sind jetzt doch dann 14. geworden. Alles schlimm genug und jetzt warten wir mal ab. Jetzt kommst du vermutlich in der ersten Runde dann wieder weiter und dann müssen wir halt mal sehen, dass wir vielleicht dieses Jahr dann auch mal die zweite Runde überstehen. Es wäre ja auch mal möglich, dass du in der zweiten Runde dann mal nicht zu einem Erstligisten reisen musst, sondern vielleicht auch mal zu Hause einen empfangen darfst, was ja zumindest logistisch und auch für die Fans sicherlich eine schönere Angelegenheit wäre.
Ich habe jetzt, warum auch immer, gerade mal ein Fachblatt im Internet geöffnet, um, als du gesagt hast, Willingen, Amateurvereine, ne? Aber es gab so viele Amateurvereine, wo wir früher immer gesagt haben, jetzt fährst du nach Elversberg zum Beispiel, ne? Das musst du ja holen. So, die spielen jetzt gerade um den Aufstieg in der Bundesliga. Meppen haben wir auch mal gerne gesagt, ne? Aber Meppen ist so klassisch zweite Liga eigentlich auch gewesen, viele Jahre lang, ne?
Ja, tun sich jetzt aber in den letzten Jahren auch sehr schwer. Sind, glaube ich, jetzt in der Regionalliga und kommen auch, glaube ich, nicht mehr so richtig hoch. Da hat ja mal Ernst Middendorf, hat ja da mal ein einjähriges Gastspiel gegeben.
Sagt mir jetzt ehrlicherweise.
Ernst Middendorf sagt ja nichts.
Doch, Ekel, das sagt mir schon
Ekel,
was.
Ekel Ernst war sein Spitzname, okay. In Bielefeld.
Okay, Bielefeld.
Sehr, sehr, sehr charakteristischer Trainer, der jetzt, glaube ich, wieder zurück nach Südafrika gegangen ist.
Okay. Drück mir am Samstag Bielefeld die Daumen. Kleine Frage, Sidekick am Rande.
Achso, ist mir völlig egal. Völlig egal. Ja, okay. da bin ich ganz ehrlich.
Ich drücke dir die Daumen. Also was ich damit sagen wollte, aus kleinen Vereinen können auch ganz große Vereine werden und aus großen Vereinen können auch ganz kleine Vereine werden. Und da ist der FC Schalke 04 gerade ordentlich mit dabei, aus einem riesengroßen Verein, der immer noch eine riesige Strahlkraft hat, aber nicht durch spielerische Leistungen und nicht durch besonders wertvolle Arbeiten im Hintergrund, sondern eben durch die Fans, die immer noch den FC Schalke 04 ganz hochhalten und unterstützen bis zum bitteren Ende, auch wenn es jetzt in den letzten Spielen etwas schwerer gefallen ist und man ja auch gesehen hat, dass sich dann auch die Fans abwenden von den Spielern, weil man einfach mit den Leistungen nicht zufrieden ist und nicht nur mit den Leistungen der Spieler, sondern auch mit der Leistung drumherum. Und da fangen wir an beim Aufsichtsrat und Vorstand und hören auf beim Aufsichtsrat und Vorstand, weil das ist heute, glaube ich, so unser Kernthema. Wie beurteilst du denn die ganze Situation? Also wir lassen jetzt mal spielerisch alles beiseite und schauen mal auf die letzten Jahre oder auf das Aktuelle auch meinetwegen, wie der FC Schalke 04 sich gerade zeigt und gibt. Also es ist ja kein schönes Bild.
Nein, völlig richtig. Wobei, du sagst, wir lassen das Spielerische beiseite, aber uns muss schon klar sein, dass alles, was in den Gremien passiert, dass das die Basis halt in dem hat, was spielerisch unten auf dem Platz passiert. Also wenn die jetzt vernünftig da unten sich präsentiert hätten, dann wäre wahrscheinlich alles, über das wir jetzt reden, wär dann kein Thema. Mhm. Wir sollten vielleicht kurz ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist in dieser Woche. Axel Hefer hat, also der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04, hat am Montag, was nicht unüblich ist, zu so einer Art Hintergrund-Mediengespräch eingeladen und hat da im Grunde seine Saisonbilanz gezogen. Die war natürlich verheerend, ganz klar. Er hat das mit sehr drastischen Worten auch getan und hat auch dann nicht nur zurückgeblickt, sondern hat auch über Konsequenzen daraus gesprochen, die also gezogen werden. Das betrifft ja zum einen, was aber alles im Grunde auch schon längst bekannt war. Das waren jetzt auch keine neuen Geschichten, dass eben man den riesengroßen Fehler jetzt eben mittlerweile korrigiert habe, dass man versucht hat, es ohne quasi hauptamtlichen Sportvorstand zu versuchen, indem man eben jetzt einen neuen Sportvorstand installiert hat, Frank Baumann. Und dass eben Matthias Tillmann, der Vorstandschef, was aber auch logisch ist, dass der sich jetzt völlig als Sportvorstand zurückzieht. Das war im Grunde auch nicht neu, sondern das ist ja einfach eine Konsequenz aus der Einstellung von Frank Baumann. Neu war allerdings, dass Matthias Tillmann auch bei der Genossenschaft nur noch eine mehr oder weniger passive Rolle spielen soll und dass er sich hauptsächlich jetzt, nicht nur, aber hauptsächlich auf den Bereich Vermarktung konzentrieren soll. Also auf Deutsch gesagt, er soll Sponsoren reinholen. Mhm. Und dass man auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man jetzt im Moment für große Vereinsstrategien, also so nach dem Motto, wie soll Schalke jetzt in 10 Jahren aussehen oder wie auch immer, dass man all das erstmal beiseite schiebt, sondern dass man jetzt wirklich den Fokus ausschließlich mehr oder weniger aufs Tagesgeschäft richtet und eben sagt, wir müssen sportlich wieder aufs richtige Gleis kommen, da ist Frank Baumann für zuständig und wir müssen Kohle reinholen. Und da ist eben Matthias Tillmann jetzt in Kombination mit den Vermarktern, die Schalke ja sowieso dafür engagiert hat, zuständig. So, also das war im Grunde die Kernaussage von Axel Hefer. Mhm. Und wir gehen natürlich davon aus, wenn wir dann in so einer Runde sitzen, dass Axel Hefer da nicht als Privatperson Axel Hefer zu uns spricht, sondern im Namen des gesamten Aufsichtsrates, weil in dieser Funktion hat er bzw. hat Schalke ja auch zu diesem Gespräch eingeladen. So, und jetzt, wie ja wahrscheinlich mittlerweile allen, die sich dafür interessieren, bekannt ist, hat sich am Donnerstag Ender Olupina auf einmal zu Wort gemeldet, Aufsichtsratsmitglied.
Frisch gewählt.
Frisch gewählt bei der letzten Mitgliederversammlung im November und hat sehr deutlich gemacht in sozialen Medien, ich habe es glaube ich auch auf Instagram gesehen, auf Facebook hat das glaube ich gemacht auch, und hat gesagt, Moment mal Freunde, also was der Axel Hefer da zu Wochenbeginn gesagt hat, das war weder mit dem Aufsichtsrat diskutiert, noch war das in irgendeiner Form beschlossen. Meine Meinung ist das nicht. Und ich bin nun mal von euch gewählt und für mich geht es nicht um persönliche Interessen, sondern ich habe im Grunde die Interessen des Vereins zu wahren und deswegen melde ich mich jetzt und will auch sagen, dass das nicht meine Meinung ist, die Axel Hefer da gesagt hat, dass ich will eine viel ehrlichere, eine schonungslosere Aufarbeitung der ganzen Geschichte und es müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Weil man muss sich einfach mal fragen, also das jetzt zitiere ich Ender Olupina, man muss sich mal fragen, wer ist denn eigentlich für die ganzen Fehlentwicklungen verantwortlich? Und dann müssen die Verantwortlichen eben notfalls daraus auch persönliche Konsequenzen ziehen. Und bei strenger Auslegung konnte man diesen letzten Satz im Statement von Ender Olupina auch als Rücktrittsforderung an Axel Hefer verstehen. Ja. So, und das Ganze hat natürlich jetzt, was logisch ist, für jede Menge Aufregung und zu zahlreichen Diskussionen geführt. Und das ist für mich wieder mal ein ganz schönes Beispiel, weil es ja auch immer oft heißt, ja die Presse, die Medien, die bringen immer so viel Unruhe auf Schalke rein. Mag in manchen Fällen sogar stimmen, aber das ist jetzt ein klassisches Beispiel dafür, wie Schalke uns ja quasi diese Themen auf dem Silbertablett liefert. Also da brauchst du ja gar nichts mehr für zu tun. Du musst ja im Grunde nur aufpassen, dass dir solche Meldungen nicht entgehen. Also das ist jetzt mal wieder ein ganz klassisches, hausgemachtes Problem, hausgemachtes Thema. Und das wird in den Diskussionen, wird das jetzt, denke ich mal, auch noch ein bisschen weitergehen.
Du hast zwar schon einige Auszüge, eigentlich hast du schon alles erzählt, aber ich würde es gerne nochmal vorlesen, den Post von Ender Ulupina. Ich bin als von euch gewählter Aufsichtsrat einzig und allein dem Wohle unseres FC Schalke 04 verpflichtet. Ich verfolge keine persönlichen Interessen, wenn ich mich heute öffentlich melde, um meinen Unmut und mein Unverständnis zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht sollten wir ja da schon mal einsteigen. Wenn ich das lese, dann höre ich im ersten Moment in mich hinein und sage, ah, okay, da ist also doch ordentlich was los. Dinge, die wir vielleicht nicht wissen. Und jetzt ist einer im Aufsichtsrat, der sagt, nee, ich habe keine andere Wahl, ich muss mich jetzt an die Öffentlichkeit wenden, ohne das mit meinem Gremium abzuschließen. Dass ich da mit denen mich zusammenschließe und kommuniziere. Und ist das nicht eigentlich der erste Weg, dass man vielleicht intern spricht? Oder ist der Weg schon so weit, dass er vielleicht intern schon alles versucht hat und jetzt an die Öffentlichkeit geht?
Da sind wir jetzt im Grunde wieder bei der Frage nach dem Henne und dem Ei. Wer, ja. Wer war zuerst da?
Ja, ja, ja.
Ender Ulupina wird sich sagen, nee, warum? Wenn Axel Hefer jetzt schon an die Öffentlichkeit geht, wir sind ja nichts anderes als Öffentlichkeit, wenn er uns da gegenüber Bilanz zieht, dann wird sich Ulupina sagen, nee, warum? Dann kann ich ja auch. Vielleicht hat das auch schon versucht und ist aber da auf Granit gebissen. Ich denke schon, dass Ender Ulupina schon auch ein bisschen ein Einzelkämpfer im Aufsichtsrat ist. Er ist ja auch bei der Versammlung schon bei seiner Bewerbungsrede schon so ein bisschen auch als Oppositioneller, wenn man so will, aufgetreten. Ender Ulupina ist ein Typ, glaube ich, in dem brodelt es dann auch ganz gerne mal. Der ist einfach sauer über das, was da passiert. Der wird sich da möglicherweise auch vorher mit ein paar Leuten, die nicht im Aufsichtsrat sitzen, unterhalten haben und die dann gesagt haben, nee, komm, haus raus, mach einfach, du musst jetzt dann auch. Wenn Hefer an die Öffentlichkeit geht, ohne das mit euch abzusprechen, kannst du das auch, ohne das mit denen abzusprechen. Da gibt es jetzt auch keine Gewinner oder Verlierer. Ich glaube, Verlierer sind da im Grunde alle, vor allem der Verein, weil du hast wieder eine Unruhe. Du hast wieder mal dieses Gefühl, dass auf Schalke dann schon manchmal mehr gegeneinander als miteinander ist. Genau das, was Hefer im Übrigen ja auch anprangerte am Montag, was ja alle anprangern. Aber kaum einer hält sich dann dran, um dieses Miteinander zu fördern. Jeder redet drüber, aber kaum einer macht es. Und Ender Ulupina ist auch gut vernetzt. Der ist Mitglied der Traditionsmannschaft. Und Traditionsmannschaft ist natürlich, da ist ein Olaf Thon drin, da ist ein Rüdiger Abramczyk drin. Und Ender Ulupina wird sicherlich auch ein bisschen frustriert sein, dass sein Plan, dass man die Altinternationalen mehr einbindet, das ist ja auch ein Teil seines Wahlprogramms gewesen, dass dieses Vorhaben noch nicht so läuft wie gewünscht. Wir haben ja alle das auch gehört von Rüdiger Abramczyk, dass Abi und Thon angeblich von Hefer mehr oder weniger abgelehnt wurden, da als so ein bisschen als Vertrauensperson im Hintergrund zu agieren, wenn es mal irgendwas zu besprechen gibt. Und ja, jetzt wird dem guten Ende da einfach mal der Kragen geplatzt sein. Und er hat jetzt mit sehr deutlichen Worten seinen Unmut da auch zum Ausdruck gebracht.
Weiter im Text: Was unser Verein jetzt dringend braucht, ist keine Schönfärberei, sondern eine kompromisslose, schonungslose, ehrliche Aufarbeitung der Fehlentwicklung und Fehlentscheidungen der letzten Jahre, inklusive der Frage, wer dafür Verantwortung trägt. Diese Verantwortung muss auch persönlich übernommen werden. Da sind wir wieder bei dem Ei. Ne? Wer ist jetzt schuld? Weil jeder sieht sich ja in irgendeiner Position. Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass Hefer sagt, also ich habe einen Verein übernommen, der auch völlig am Boden war, völlig kaputt war. Ja. Und wo stehen wir jetzt? Kann man das vergleichen? Kann man das vergleichen?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Immer wenn wir über Schalke reden, dann reden wir natürlich, wir haben immer noch Champions League Teilnahme und
ist auch noch nicht so lange her.
Ist noch nicht so lange her, ja. Aber Für Hefer und seine Vertrauten ist im Grunde das Jahr 2021 der Stichtag. Mhm. So, da sagen die nämlich, da haben sie ja im Grunde, wenn man so will, den Verein übernommen, wenn man das jetzt mal so sagen kann, übernommen. Da sagen die klipp und klar, da war der Verein bankrott, der Verein war tot. Mhm. So, im Grunde war der weg vom Fenster. So, wir haben es aber geschafft, den wieder einigermaßen zu stabilisieren zumindest so. Mhm. Und das ist ja auch nicht falsch. Also den Karren vor die Wand gefahren hat Hefer und sein Team nicht. Da waren vorher auch schon ganz andere für verantwortlich und auch nicht nur ein Einzelner. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die durch Corona und alles, was dann kam, noch beschleunigt wurde. So. Aber Hefer und sein Team haben es eben auch in den vergangenen Jahren jetzt nicht geschafft, den Karren wieder von der Wand wegzuholen. Du schrammst im Grunde seit Jahren immer an dieser Wand entlang, mhm, und entwickelst dich parallel dazu sportlich in die falsche Richtung. So, und mittlerweile so, dass ja jetzt schon wieder die übelsten Fantasien für die nächste Saison kursieren. Und da braucht man jetzt gar nicht meine Meinung, da muss man einfach nur Kenan Karaman gut zuhören, der gesagt hat: Also Freunde, wenn wir so weitermachen, nochmal so eine Saison und wir werden noch einen Tacken schlechter, dann steigen wir nächste Saison ab. Mhm. So, und dem sollte man schon zuhören. Der weiß schon, was er sagt. Das sagt er ja nicht umsonst. So, und diesen Vorwurf muss sich Hefer natürlich gefallen lassen. Das ist ja ganz klar. Die kriegen es ja nicht, die kriegen das Schiff ja auch nicht flott. Also sie haben es nicht auf Grund gesetzt, aber sie kriegen es halt nicht richtig flott. Was ich aber. Und da muss ich dann jetzt mal Ender Olupina ganz kurz widersprechen, was ich Hefer zugute halten muss. Also Schönfärberei, die Olupina Hefer da ja im Grunde vorwirft, hat er nicht betrieben. Also Hefer hat das schon sehr, sehr, sehr deutlich mit extrem klaren Worten, die mich teilweise sogar erschrocken haben, alles angesprochen. Also wenn du Axel Hefer da am Montag zugehört hast, dann hast du gedacht, der ganze Verein liegt in Trümmern. Da ist jeder gegen jeden und da stimmt nichts, da stimmt gar nichts. Mhm. So, also Schönfärberei hat er nicht betrieben. So, und jetzt kommen wir aber wieder zum zweiten Teil, was du gerade vorgelesen hast. Wer ist denn dafür verantwortlich? So, und da sagt Hefer auch, ja, in letzter Konsequenz sind wir das, bin ich es, aber auch nicht alleine. Aber wenn jetzt alle die dafür verantwortlich sind, wenn alle die zurücktreten würden, auch das ist wieder eine, wenn man so will, eine Mannschaftsleistung. Wenn alle die zurücktreten würden, dann hätten wir überhaupt keinen mehr hier. So, dann wären wir völlig, völlig orientierungslos. Und die Frage, weil es gibt ja dann auch immer die begehrte Forderung nach Köpfen, die rollen müssen. Ja, ist auch mein erster Reflex, so nach dem Motto, der muss weg. Oder die müssen alle raus. Was würde jetzt passieren, wenn Axel Hefer zurücktritt? Lass uns den Gedanken mal weiter spinnen.
Kommt Ender Olupina und sagt, ich übernehme jetzt das Ganze.
Ja, der kann aber nicht einfach so kommen und der kann auch nicht einfach sagen, ich übernehme, ich bleibe dabei, auch wenn das man manchmal den Eindruck hat, Schalke ist keine Bananenrepublik. Du musst auch schon dich an bestimmte Regularien halten. Das heißt, wenn Axel Hefer zurücktreten würde, müsste, so ist mein Wissen, aus dem bestehenden Aufsichtsrat ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Mhm. Und ich bezweifle jetzt einfach mal, dass Ender Olupina da eine Mehrheit bekommen würde. Es sei denn, die Verhältnisse im Aufsichtsrat, die Meinung hätten sich da in den letzten Wochen und Monaten komplett verändert. Ich glaube vielmehr, dass dann einer der anderen Vertreter im Aufsichtsrat gewählt würde oder vielleicht drückt der Stellvertreter dann auch nach, wie das damals bei Clemens Tönnies und Dr. Buchter war. Und ob sich dann so viel ändern würde, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Und wenn ich mich recht erinnere, der letzte Aufsichtsratsvorsitzende auf Schalke, der zurückgetreten ist, war Clemens Tönnies. Das war im Jahr 2020. Und ich glaube nicht, dass ich Widerspruch ernte oder großen Widerspruch ernte mit der Aussage, dass sich danach der Verein unbedingt zum Positiven entwickelt hat. Also Rücktritte sind gut, sind vielleicht schick, damit die Leute dann applaudieren und sagen, aha, jetzt ist er weg. Aber du musst immer auch den Schritt danach denken, was passiert denn dann? Und da sehe ich jetzt nicht, dass ich bin kein Fan von Axel Hefer oder von irgendwem. Ich habe da eine sehr, sehr neutrale Sicht auf die Dinge. Aber ich stelle mir halt die Frage, was würde sich ändern, was würde besser, wenn Axel Hefer zurücktreten würde. Dann wäre er nicht mehr da. Okay, so, dann könnte man sagen, jetzt haben wir den Hauptverantwortlichen, jetzt ist er geschasst. Ja, und wie geht es dann weiter?
Ja, große Fragezeichen. Wie geht es weiter? Ein Text vom Ender Olupina. Die letzten öffentlichen Aussagen des Aufsichtsratsvorsitzenden wurden weder mit uns diskutiert noch beschlossen. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er, wenn er sagt mit uns, dass er den kompletten Rest im Aufsichtsrat meint. Was ich mir wiederum schwer vorstellen kann. Oder ist das uns auf seinen engeren Dunstkreis gerichtet?
Ich habe das so verstanden, als dass er den nicht seinen engeren Dunstkreis meint, weil mit dem muss Axel Hefer nichts diskutieren und beschließen. Ich habe das so interpretiert, dass er die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates meint, weil er schreibt ja auch in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied.
Genau, sie spiegeln nicht meine Sicht auf die Lage und die jetzt notwendigen Veränderungen wider. Das wäre dann interessant, mal zu wissen, was denn die notwendigen Schritte jetzt wären. Und als letzten Satz hast du ja gesagt, das ist dann die indirekte Aufforderung, dass Hefer zurücktreten soll. Es braucht jetzt konsequentes Handeln, damit so etwas wie Aufbruchstimmung entstehen kann. Es wäre interessant zu wissen, was wären denn die richtigen, weil anscheinend hat er ja darauf irgendeine Antwort. Und meine Informationen sagen mir, dass zum Beispiel sehr viele versucht haben, Ender jetzt auch zu erreichen, nach dem Post, den er veröffentlicht hat, und er erstmal konsequent sich abschottet und wohl überhaupt nichts sagt.
Ja, wir haben es natürlich auch versucht, aber da kam dann auch nur die Antwort, dass er jetzt erstmal sich nicht weiter äußern möchte.
Auch bei uns in der WhatsApp-Community, in unserer WhatsApp-Podcast-Gruppe, wurde das Thema natürlich sehr kontrovers diskutiert. Die einen sprechen dagegen, die sagen, diese Aktion von Olupina war nicht gut, weil wenn er sagt, er steht nicht auf Selbstdarsteller oder die ein öffentliches Interesse verfolgen, nein, die schon ein eigenes Interesse verfolgen. Und die anderen sagen, naja gut, was soll er denn machen, wenn wirklich Unruhe im Aufsichtsrat ist und keiner, und die alle unterm Tisch fallen lassen und da sitzt einer, der sagt, nee, nicht mit mir, Jungs, dann ist es natürlich auch richtig. Also ich bin da wirklich auch sehr hin und her gerissen. Ich kann mir keine Meinung bilden. Ist das jetzt gut gewesen, was er gemacht hat, oder ist es falsch? Fragezeichen.
Ach, das war's. Okay, gut, ja. Ja, für uns, ich spreche jetzt aus beruflicher Sicht, für uns natürlich gut. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist natürlich an Tagen, an denen es vielleicht mal keine neue Äußerung von Lukas Kwasniok zu seiner Zukunft, die es irgendwie zu interpretieren und wo man dann wahrsagerisch irgendwas rausfinden muss. An solchen Tagen hilft das natürlich bei der Themenfindung, überhaupt keine Frage, da bin ich ganz egoistisch. grundsätzlich glaube ich, dass es immer schlecht ist, mit solchen Dingen öffentlich sich zu positionieren, weil das ja eigentlich genau das ist, was es gibt ja so einen Ehrenkodex auch im Aufsichtsrat, dass du alle Dinge intern besprichst und dass man eben zumindest nach außen geschlossen hat, zeigt, dass vor allem nur der Aufsichtsratsvorsitzende sich gegenüber der Öffentlichkeit äußern soll oder darf. Das hat Clemens Dönnies irgendwann mal eingeführt und Axel Hefer hat es dann auch fortgeführt. Also es ist eigentlich immer noch so, wenn wir als Journalisten Aufsichtsratsmitglieder anrufen, um irgendwas aus denen rauszukitzeln, dann halten die sich in der Regel sehr bedeckt und im Zweifel kriegst du nach dem Anruf oder nach dem Versuch, jemanden da zu kontaktieren, auch sofort einen Anruf aus der Schalker Medienabteilung nach dem Motto, ihr Lieben, ihr wisst doch, bevor ihr Aufsichtsratsmitglieder anruft, ihr müsst doch erstmal über uns den Weg gehen. Also so ist das tatsächlich. Und da hat Ender Olupin ja jetzt sich nicht drum geschert. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch mal ganz, ganz erfrischend, wenn ich das mal so sagen darf, wenn wirklich dann mal einer nicht alles in sich reinfrisst und dann auch mal aus seinem Herzen da keine Mördergrube macht und das dann auch mal rauslässt, dass man einfach auch mal sieht, dass da tatsächlich eine kontroverse Diskussion auch bei verschiedenen Themen ist das war mir eigentlich schon klar, als Ender Olupina gewählt wurde. Das haben wir ja damals auch geschrieben, dass man sich jetzt schon darauf einstellen muss, dass er nicht der in Anführungsstrichen nicht das übliche Aufsichtsratsmitglied sein wird, sondern dass der schon da ein Farbtupfer oder ein belebendes Element, wenn man so will, sein kann. Und das hat er jetzt ganz deutlich mal zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube aber jetzt auch nicht, oder ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt größere Konsequenzen hat. Axel Hefer hat ja gestern nur kurz und knapp sich noch dazu geäußert und hat gesagt, das werden wir intern besprechen innerhalb des Aufsichtsrates. Und ich glaube, dann sollten sie dann aber auch einen Deckel auf dieses Thema oder auf diese Äußerung, auf diese Vorgehensweise von Olupina dann mal einen Deckel drauf machen, weil sonst machst du die Baustelle ja noch größer, als sie es möglicherweise verdient hat.
10 sitzen im Aufsichtsrat? Habe ich gerade gezählt?
Ja, wenn du so gezählt hast, dann kann ich dir nicht widersprechen. Juri Mölder ist natürlich jetzt, genau. Den kannst du nicht mehr dazu zählen.
Der ist raus, war ja auch schon vor ein paar Wochen die Meldung, ne, dass er ja erstmal vorläufig nicht weiter zum... Ja, und dann gibt es ja die Ausschüsse. Da gibt es dann... Menschen, die dann gewählt werden für bestimmte Sparten im Sportausschuss. Unter anderem sitzt Ender Olupina und im Ausschuss für Strategie, Marketing und Vertrieb.
Ja, da hat er doch in Sachen Marketing...
Ich wollte gerade sagen.
Marketing hat er doch jetzt schon mal einen Volltreffer gelandet. Ja, Ender Olupina soll ja, das war ja auch eins seiner Wahlankündigungen, dieses, wie sagt man so schön, dieses Mikro-Marketing, dieses Mikrosponsoring soll er ja verantworten oder anleiern. Es geht dann eben darum, dass man versucht, deutlich mehr regionale Firmen, deutlich mehr regionale Unternehmen, vielleicht lokale Unternehmen sogar auch für den FC Schalke 04 in Sachen Sponsoring zu begeistern.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist ja quasi, das von meiner Sicht aus, und wahrscheinlich werden mir da viele auch zustimmen, bis jetzt gescheiterte Projekt der Genossenschaft. Da konnte er aber auch nicht dann viel mitwirken im Aufsichtsrat, oder? Ich meine, gut, Tillmann ist natürlich allein verantwortlich.
Die Genossenschaft ist ja auch nicht unbedingt das Thema des Aufsichtsrates.
Ja, aber müssten die sich nicht auch irgendwann mal melden und sagen, also hier, lieber Vorstand, das ist alles toll und die Idee ist super. Hat bei St. Pauli auch super geklappt, aber irgendwie fehlt da was.
Ja, werden sie möglicherweise auch schon getan haben. Die Erkenntnis, dass das Genossenschaftsmodell nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Die hat ja, glaube ich, mittlerweile jeder. Du bist, wenn es hochkommt, bist du jetzt irgendwie bei
7,5 Millionen.
7,5, 8, vielleicht so auch 9 Millionen, auf jeden Fall deutlich unter den Hoffnungen, unter den Erwartungen, die du hattest. Ich würde jetzt nicht von einem Misserfolg sprechen, weil das Geld hättest du ja vorher nicht gehabt. Also du hast jetzt trotzdem 7 oder 8 Millionen mehr, als du vorher hattest. Aber es ist zumindest kein Erfolg. Also darauf kann man sich, glaube ich, verständigen. Und da gibt es intern, werden da mehrere Gründe für angeführt. Und letztlich fällt es aber natürlich schon dann auch jetzt wieder auf Matthias Tillmann zurück, der ja quasi der oberste Werber für diese Genossenschaft war, sowohl in seiner Eigenschaft als Schalker Vorstandschef, als auch in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Das ist ein enttäuschendes Ergebnis und vielleicht auch die Konsequenz jetzt daraus, dass Matthias Tillmann sich da im Vorstand der Genossenschaft mit einer passiven Rolle jetzt beschränken soll. Es wird viel jetzt, natürlich prasselt jetzt viel auf Matthias Tillmann ein, aber ich weigere mich auch so ein bisschen, ihn da jetzt quasi zum Protagonisten für alles, was im Verein schief geht, zu machen. Er hat eben nur diese seltsame Funktion gehabt, dass er ja quasi als Sportvorstand einspringen musste. Das ist ja eine Aufgabe, die ja gar nicht seine ist. Das ist ja überhaupt gar nicht seine Kompetenz. Ich habe ihn, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, was ich da jetzt sage, aber ich habe ihn als Sportvorstand im Grunde nie, ich will nicht sagen nicht ernst genommen, aber nicht wahrgenommen. Weil das, warum soll er auf einmal ein Sportvorstand sein können? Er hat dafür keinerlei Erfahrung, er hat dafür auch keine Kompetenz, oder seine Kompetenzen reichen dafür einen Profiverein einfach nicht aus. Ich mache ja auch nicht, wenn ich ein großes Krankenhaus habe, ich lasse ja einen Zahnarzt auch keine Herzoperation machen. Ja. So, kann vielleicht mal funktionieren, aber wird in der Regel schief gehen. Dann ist ja die Frage, machst du dem Zahnarzt einen Vorwurf oder machst du demjenigen einen Vorwurf, der dem Zahnarzt gesagt hat, so, geh du mal eben in die Herz-OP und mach das mal eben. Natürlich hätte Tillmann auch Nein sagen können, hat gesagt, nee, lieber Axel Hefer, Sportvorstand ist überhaupt nicht mein Ding. Aber er hat es gemacht und jetzt prasselt natürlich alles auf ihn da nieder, was die Kritik an den sportlichen Leistungen betrifft. Und die ist ja auch völlig zu Recht. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, und da ist er, glaube ich, auch schlecht beraten worden, ist, dass Matthias Tillmann vor ungefähr 2 Wochen, glaube ich, dem Kicker noch ein Interview gegeben hat und dann da diese Sätze gesagt hat, wie von wegen, der Kader ist eigentlich stark genug und wir brauchen nur 3 Neuzugänge oder wie auch immer. Das war doch schon ein Zeitpunkt, da hätte er sich aus sportlichen Äußerungen komplett raushalten müssen. Das ist jetzt nicht mehr seine Sache, das ist Frank Baumanns Geschichte. Und da wäre ich doch als Matthias Tillmann gar nicht mehr hingegangen und hätte gesagt, ich mache jetzt nochmal ein Interview zu sportlichen Themen. Also manchmal ist es einfach auch klüger, zu schweigen, als sich da nochmal auf einem Gebiet, auf dem man sowieso sehr wackelig unterwegs ist, sich da nochmal zu positionieren.
Gut.
Gut. Du guckst mich so mit großen...
Nee, ich war überrascht, dass du schon fertig warst.
Achso, ich habe doch schon wieder viel zu lange.
Nein, ich war gerade tatsächlich abgelenkt, weil ich nicht weiß, wie groß wir jetzt den Bogen um Matthias Tillmann spannen, weil er hat natürlich den meisten Beef, um es mal so auszudrücken, abbekommen nach dem letzten Spieltag. Die ganze Sache mit Hefer und ist ja jetzt erst, glaube ich, richtig aufgeplöppt, als Ender Olupina sich dazu geäußert hat. Also da ist er jetzt quasi Wind rausgenommen worden, aber auch mit der Aussage, dass sich da jetzt umgestellt wird, dass Matthias Tillmann eben nur noch sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren soll. Klingt auf der einen Seite aber auch ein bisschen wie eine Watsche, ne? Dass man so sagt, so, du hast es nicht geschafft, du kümmerst dich jetzt um deinen. Ist das dann auch für diese Position, für seine Kernkompetenzposition der richtige Mann, oder ist dann tatsächlich auch die Überlegung, vielleicht musst du dann doch da auch Veränderungen vornehmen?
Naja, das wird man sehen. Er wird jetzt da, also das klang alles schon sehr so, dass man von ihm jetzt da aber auch Ergebnisse erwartet. Mhm. Also das war jetzt irgendwann fiel mal der Satz, jetzt muss Kohle rein.
Mhm.
So, das war ganz pragmatisch, und daran ist ja jemand dann auch zu messen. Du sagst eine Watsche, natürlich, also eine Beförderung war es nicht. Vor allem muss man sich fragen, Matthias Hillmann fungiert, und das ist auch wohl weiter so geplant, als Vorstandschef. Und die Frage ist jetzt, ob er in dieser Funktion überhaupt noch die Brust so breit machen kann, dass er dieser Funktion gerecht wird. Also das ist kein Spaß, glaube ich, wenn du da von 62.000 Zuschauern ausgepfiffen wirst. Wobei, da hätte sich auch, wenn Axel Hefer da gestanden hätte, der wäre, glaube ich, ähnlich auch ausgepfiffen worden. Thielmann war aber dann halt nun mal da. Also einmal das, sowas wirkt, glaube ich, schon. Das ist, hat er ja auch zum ersten Mal jetzt so mitbekommen. Und es wirkt natürlich schon alles so ein bisschen wie eine Rückstufung mit dem Sportvorstand. Das ist ja völlig logisch. Wenn ein neuer Sportvorstand kommt, ist er diese Aufgabe los. Ich denke mal, da wird er auch froh sein, dass er damit nichts mehr zu tun hat. Aber ob er jetzt so dieses Flaggschiff, das ja ein Vorstandschef eigentlich sein sollte, ob er das noch so darstellen kann, das ist für mich die große Frage. Und die Frage ist ja auch, was ja auch viele Fans und viele Beobachter jetzt bewegt, bei den Tätigkeiten, die er jetzt hat, rechtfertigt das denn dann überhaupt noch den Titel Vorstandschef? Und das ja auch dann damit einhergehende Gehalt.
Stimmt, Thema Geld, ne? Ist ja gerade dann auch, was die Personalkosten betrifft, eine ganz große Sache und Frage. Zumal jetzt ja dann jetzt der neue Sportvorstand auch anfängt, und der wird ja auch einiges verdienen. Frank Baumann, der Heilsbringer, wird am 1. Juni dann öffentlich vorgestellt. Was erwartest du denn von ihm? Ist das jetzt eine große Last für ihn, weil alle auf ihn schauen und alle hoffen, er muss es jetzt machen? Oder muss man da auch im Vorfeld schon mal relativieren und sagen, pass mal auf, Jungs, der ist jetzt wirklich nur für das Sportliche verantwortlich. Der ganze Rest bleibt im Aufsichtsrat und im Vorstand.
Also es ist auf jeden Fall eine große Verantwortung, die da auf ihn zukommt. Da ich, wenn man Frank Baumanns Werdegang so ein bisschen verfolgt, der hatte, glaube ich, in seiner Profilaufbahn gerade mal zwei Stationen. Das war der erste FC Nürnberg und Werder Bremen.
Mhm.
Werder Bremen war sowohl als Spieler lange als auch als hinterher als Geschäftsführer Sport oder Sportvorstand oder wie auch immer. Also das, was ich damit sagen will, das ist kein Jobhopper. Der scheint sich das, was er macht, scheint er sich gut zu überlegen.
Mhm.
Und ich denke, er weiß ja, was hier auf Schalke auf ihn zukommt. Die Situation war ja, als er Schalke zugesagt hat, war er ja jetzt nicht groß anders. Das ist natürlich jetzt in den letzten Saisonspielen alles nochmal eskaliert mit dem traurigen Höhepunkt Elversberg. Also er wird schon seinen Kragen so ein bisschen hochkrempeln und auf Gegenwind auch oder aus allen Richtungen, aus Reaktionen aus allen Richtungen auch vorbereitet sein. Aber er ist sehr erfahren, er ist auf jeden Fall kompetent, und ich hoffe einfach mal, ich bin ja überhaupt erstmal froh, dass diese Position jetzt mit einem Fachmann, und das ist Frank Baumann, besetzt ist. Was er jetzt aus der Rolle macht, das kann ich jetzt auch nicht prognostizieren. Als Christian Heidel kam, hatten wir auch alle die allergrößten Erwartungen, und dann ging das auch nur ein Jahr gut, und dann ging es krachend bergab. Muss man alles mal abwarten. Frank Baumann ist aber auf jeden Fall, denke ich mal, gefordert, und das ist vielleicht neu für ihn. Er ist nicht nur gefordert, jetzt wieder zusammen mit Ben Manga und auch Juri Mölder dann eine starke Mannschaft oder eine stärkere Mannschaft zusammenzustellen, was schwer genug wird, sondern er muss auch innerbetrieblich sehr viel zusammenkitten. Denn wie gesagt, du hast aus allen Gesprächen, die wir geführt haben, und auch die wir jetzt nicht offiziell geführt haben, sondern die wir dann noch am Rande führen, hörst du eigentlich, dass da ganz viel Hauen und Stechen im Verein unterwegs ist, teilweise noch schlimmer, als wir uns das schon immer ausmalen. Und das wird mit einer der großen Aufgaben für Frank Baumann sein, dass er den Verein so ein bisschen umarmt und alle dann unter diesen in diese Arme dann nimmt. Das wird ganz, ganz schwierig. Und das ist er möglicherweise aus Bremen. Da wird es auch Krach gegeben haben und da gibt es auch Leute, die gegeneinander arbeiten. Das ist wahrscheinlich in so einem Profiverein ist das irgendwo auch völlig normal. Aber möglicherweise nicht in der Form, wie es auf Schalke noch erleben und vorfinden wird.
Ab 1. Juni ist es soweit, dann werden wir sehen, wie seine Arbeit Früchte trägt oder auch nicht.
Wobei er wirkt ja schon.
Ja, ich wollte ja gerade sagen,
er schon vorher mit. Er war ja gestern auch auf der Geschäftsstelle, hat sich dort den Mitarbeitern vorgestellt, mit vielen Abteilungsvertretern hat er, glaube ich, vorher auch schon gesprochen. Er ist nach unseren Informationen ist er genau so aufgetreten, wie man ihn auch aus Bremen kennt, auch aus manchen Fernsehauftritten, ganz ruhig, ganz sachlich, hat in seiner Antrittsrede überhaupt nicht über die Vergangenheit gesprochen, was wahrscheinlich ganz gut ist, weil da kannst du eh nichts mehr dran ändern. Hat sich ausschließlich auf die Gegenwart und die Zukunft bezogen, hat gesagt, hat natürlich darauf hingewiesen, dass der Verein in einer sehr schwierigen Lage ist und hat natürlich auch nochmal an das Miteinander appelliert. Genauso wie das alle tun, immer jeder appelliert immer und dann kommen dann doch Torpedos aus irgendwelchen Ecken. Also das war jetzt mal sein erster Aufschlag und wie du schon gesagt hast, am 1. Juni ist dann, das ist ein Sonntag übrigens, ist dann die große Frank-Baumann-Präsentation.
Vielleicht sogar mit neuem Trainer schon. Was hältst du von dieser These? Wäre das möglich? Während du erzählst, mache ich einmal kurz die Tür zu, weil es ist das draußen etwas lauter.
Okay.
Also hältst du das tatsächlich für möglich, dass jetzt auch so ein Überraschungseffekt, so ein Knallbonbon, hier ist nicht nur Frank Baumann, weil er liebt ja nicht unbedingt alleine Große.
Wenn wir es jetzt schon in Aussicht stellen, dann ist es ja schon kein Knallbonbon mehr. Dann haben wir die Überraschung ja schon vorweggenommen. Grundsätzlich hätte ich es eigentlich immer ausgeschlossen, weil die Bühne an dem Tag soll ja Frank Baumann gehören. Und dann wäre es eigentlich ungewöhnlich, wenn man ihm dann so ein bisschen die Show stiehlt und dann auch ja dem neuen Trainer, der dann ja kommt, so ein bisschen die Show stiehlt, indem man das Ganze dann aufteilt. Aber jetzt schätze ich umgekehrt Frank Baumann auch so an, dass er diese große Bühne vielleicht für sich gar nicht will, sondern dass er vielleicht ganz froh ist, wenn er ein paar Sätze sagen kann und wenn dann dem neuen Trainer das Hauptinteresse gilt. Also hundertprozentig ausschließen kann ich es natürlich nicht. Wir hatten es bislang immer so verstanden, dass der Fahrplan eigentlich der ist, dass zunächst mal Frank Baumann präsentiert werden soll und kurz danach der neue Trainer. Aber wenn sie es in einem Abwasch machen wollen, dann wäre uns das auch recht. Dann brauchen wir zumindest nicht zweimal.
Zumindest wird Axel Hefer wohl auch dabei sein, oder? Gehe ich mal davon aus, dass er dann die ganze Sache mitmoderiert.
Um den Sportvorstand zu präsentieren, müsste Axel Hefer sogar eigentlich dabei sein, weil das ist ja sein Mann.
Ja.
Um den Trainer zu präsentieren, müsste Axel Hefer eigentlich nicht dabei sein, weil das ist wiederum dann eigentlich die Aufgabe von Frank Baumann.
Ja, der ist ja da, der stellt sich ja quasi selber kurz vor. Sagt hier nicht lange reden, nicht lange schnacken, hier ist der neue Trainer. Und wir haben auch noch weitere Transfertätigkeiten schon vorbereitet. Derrick John Merkin zum Beispiel soll wohl mit dem FC Utrecht einig sein.
Ja.
1 Million sagt man ungefähr Ablöse mit Boni, 1,5 Millionen. Kann man verkraften? Wäre ein gutes Geschäft? Fragezeichen? Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen auch.
Ja, wenn ich den Derry Merkin der vergangenen Saison nehme, dann kannst du es natürlich verkraften. Ja. Hat aus meiner Sicht keine gute Saison gespielt. Da ist ja kaum jemand, den du, wo du jetzt sagst, vielleicht gehen an Karaman, wo du jetzt zwingend sagst, um Gottes Willen, wenn wir den abgeben, dann bricht dir aber alles zusammen. Mhm. Und da gehört Derry Merkin auch zu, wenn du jetzt eine vernünftige Ablöse für Chris dann, und offenbar ist es ja auch sein Wunsch, sonst würde er das ja nicht machen, dann gehen lassen. Die Frage ist halt, ob du versuchst, ihn extern zu ersetzen. Oder ob du sagst, im Grunde haben wir in unserem riesigen Kader haben wir eigentlich genug Leute, die das auffangen müssten. Das ist für mich die spannende Frage.
Lass mich kurz überlegen. Links wäre, Giamfi kommt zurück, ne? Von der Leihe.
Kommt zurück von einer ganz guten Leihe in Venlo. Aber da muss man natürlich auch relativieren. Niederländischer Zweitligist. Mhm. Also der hat wirklich da sehr oft gespielt. Ich habe das so ein bisschen verfolgt. Die waren immer ziemlich unten im Keller. Aber er hat regelmäßig Einsätze gehabt. Juri Mölder hat ihn auch noch am Mittwoch auch nochmal ausdrücklich gelobt. Dann hast du Anton Donkor. Mhm. Den hast du ja auch mal geholt. Dass der Backup für Merkin ist, sondern dass der auf der linken Seite fest spielt. Allerdings hat sich ja mittlerweile so ein bisschen rauskristallisiert, dass er wahrscheinlich am besten aufgehoben ist, wenn du für die linke Außenbahn komplett einen brauchst. So links Viererkette ist, glaube ich, nicht so sein Ding, aber
wenn das System überhaupt beibehalten
wird. Das muss man ja alles sowieso erstmal abwarten. Und Vitali Becker hast du, glaube ich, ja, auch noch.
Der Vitali Becker
spielt, glaube ich, auch auf der Position. So, und wenn du den Kader verkleinern willst, und das ist das Ziel, das muss ja auch, die sind mit 35 Spielern in die letzte Saison gegangen.
Ja.
Ein Zweitligist, der ja nun mal keine internationalen Verpflichtungen hat und bei dem auch die Doppelbelastung durch den DFB-Pokal im Grunde schon absehbar relativ gering ist. Mit 35 Spielern, das musst du dir mal vorstellen. So, und wenn du den Kader jetzt reduzieren willst, was ja das Ziel ist, dann musst du dir halt dann auch mal Gedanken machen, dass du irgendwelche Positionen dann nicht immer drei- oder vierfach besetzt hast, sondern möglicherweise auch den Leuten dann das Vertrauen schenkst, die schon da sind.
Also, wenn wir uns mal die Liste aufmachen, um das Thema jetzt erstmal abzuschließen. Wir haben natürlich heute Schwerpunkt die Unruhen gerade im Verein, was Aufsichtsrat und Vorstand betrifft, angerissen. Wir haben es ja nicht ausführlich jetzt ausgeschlachtet, weil ich glaube, da könnten wir mehrere Stunden dann sprechen. Aber es ist auch immer wieder schwierig, da eine richtige Richtung zu finden. Also so, mir fällt es zumindest sehr schwer, mich da irgendwo zu positionieren, weil ich einfach zu wenig Informationen habe. Und ich lasse mich dann auch immer leiten von Gefühlen von anderen, die dann sagen, hier, ich melde mich jetzt mal, hier, so geht's nicht weiter. Und dann denkst du, wow, da muss was Schlimmes sein, dann hörst du aber wieder andere, die sagen, Moment, das, was er macht, ist völliger Unfug, ist Alleingang, Selbstdarsteller, will Unruhe reinbringen. Wir haben im nächsten Podcast, den wir relativ früh aufnehmen, am Montag, haben wir einen Gast da, den ihr sicherlich auch kennt, wenn ihr Schalke Podcast affin seid, also nicht nur unseren Schalke Podcast hört, sondern auch andere Podcasts. Blauer Salon sagt wahrscheinlich einigen was und da ist einer der Protagonisten, der Peppo, der würde gerne auch mal seine Sicht der Dinge erzählen, weil er langjähriges Mitglied ist natürlich und auch vereinspolitisch engagiert ist und auf seine Sichtweise bin ich dann auch sehr gespannt und da haben wir vielleicht nochmal einen anderen Einblick oder Eindruck von dem, wie sich da momentan alles gestaltet. Um das jetzt mal kurz als Werbung zu machen und das Thema jetzt abzuschließen, weil wir ja gerade schon wieder bei den Spielern sind. Wenn ich auf die Liste schaue, lieber Norbert, David John Merkin ist natürlich, also wir müssen ja schon mal anfangen, alle die, wo die Verträge auslaufen, das ist ja auch schon mal, 7 Spieler wurden verabschiedet. David John Merkin wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Dann sind ja geplant Silla und Bulut, die ja Geld bringen sollen. Und da ist es, der Eindruck ist ja nicht falsch, wenn viele auf einmal sagen, Moment, kriegen wir die überhaupt für die Wunschsumme los? Also ein Silla für 10 Millionen wird schwierig und Bulut darf jetzt neu verhandelt werden. Ne? Diese Frist ist, glaube ich, ausgelaufen. Diese mindestens 6 Millionen, glaube ich, waren das, oder 8 Millionen, ich weiß es nicht ganz genau. Das kann jetzt aber trotzdem neu verhandelt werden. Ja, aber wenn man die nicht loskriegt für das Geld, sondern vielleicht für die Hälfte, würdest du einen Silla für 5 Millionen verkaufen?
Dazu fehlt mir der Einblick in die Gesamtzusammenhänge. Wenn es nach mir ginge, würde ich beide gar nicht verkaufen, weil jetzt mal um eine fundamentale Position zu sagen, weil ich würde beide behalten, weil du dadurch natürlich sportlich deine Chancen erhöhst, in der nächsten Saison eine deutlich bessere Saison zu spielen, als die du jetzt spielst. Weil wenn du Bulut und Süla verkaufst, dann schwächst du dich erstmal und musst diese Spieler natürlich gleichwertig ersetzen. Und das kostet ja möglicherweise dann auch wieder Geld. Aber diese Zahlen, auch die du da nennst, das hängt ja alles von den Gesamtzusammenhängen zusammen. Sie werden ja ihren Etat haben und da sind eben bestimmte Größen kalkuliert und eingepreist. Also da musst du schon sehen, dass du das Gleichgewicht dann irgendwo hältst. Süller für 5 Millionen, sage ich spontan, nein, wäre mir zu wenig, weil deutsche zweite Liga, wie viele Tore hat er gemacht? 16. Hat die gemacht in einer, das muss man so sagen, in einer unterdurchschnittlichen Mannschaft. Schalke hat mit die wenigsten Chancen sich herausgespielt, hat aber einer der besten Quoten bei der Chancenverwertung. Das spricht eindeutig auch für Süller. Mhm. Wir können uns ja an Tore auch von ihm erinnern, oder an Spiele, da nahm er kaum am Spiel teil und da roch es überhaupt nicht nach Tor und trotzdem hat er es dann gemacht. Das ist eine hohe Qualität, die, glaube ich, auch viele, viele Vereine zu schätzen wissen, und insofern wären mir 5 Millionen dann für ihn einfach ein bisschen wenig. Aber wenn Frau Rühl-Hammers sagt, nee, wir haben hier ein Loch und wir hätten zwar lieber 8 oder 10 oder wie viel auch immer, aber wenn wir die 5 kriegen können und können nur die 5 kriegen, dann müssen wir die mitnehmen. Ja, dann muss er ihn natürlich verkaufen.
Da kommt dann bei vielen ganz schnell wieder der Gedanke hoch, jetzt wird der Verein wieder kaputt gespart, weil das Geld an falsche Ecke oder Enden eingespart wird.
Liebe Frau Rühl-Hammers, den Satz hat René gesagt. Nicht ja, ich, ja. Weil ich weiß.
Ich zitierte nur, nur andere Meinungen.
Dass ihr regelmäßig der Kragen platzt, ne? Dass ihr der Kragen platzt oder die Hutschnur hochgeht. Wenn man diesen Satz auch nur ansatzweise formuliert, weil ihre Meinung ist ja, also der Etat, den wir, oder das Budget, das wir der Profiabteilung zur Verfügung stellen, das ist schon gut. Das gehört mit zu den Top 3 oder Top 5 der Liga.
Ja, ist es ja auch dann, ne?
Und das ist, glaube ich, auch so. Aber was die daraus machen, das ist viel zu wenig. Und das ist ja nicht unser Problem, das ist ja nicht mein Problem. Wenn ich dir, René Preuß, ich gebe dir 1.000 Euro und du kannst damit nichts anfangen, dann ist es ja nicht die Schuld von dem, der dir die 1.000 Euro gegeben hat, sondern eher, dass du die irgendwie sinnlos verprasst hast oder wie auch immer.
Ja, das würde ich auch wahrscheinlich machen.
Sie sagte auch, oder das ist ja kein Geheimnis, das braucht sie gar nicht sagen, das kann man ja ablesen, es sind in den vergangenen Jahren Mannschaften aufgestiegen, die deutlich geringere Etats als Schalke hatten. Also insofern diese Theorie vom Kaputtsparen, die würde ich nicht, also da bin ich dann fast auf ihrer Seite. Die Frage ist halt, oder ich würde mir natürlich auch wünschen, aber ich mache das ja aus einer nicht verantwortlichen Position. Ich kann ja solche Wünsche leicht äußern. Ich würde mir natürlich auch mehr wünschen, dass die mal wieder ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen und einfach mal wieder Spieler holen, wo du sagst, so, jetzt haben wir hier drei, vier für die zweite Liga Top-Leute geholt und mit denen hast du aber eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass du damit oben angreifen kannst. Aber zum einen ist das natürlich leicht gesagt, ich habe keine Verantwortung für solche Wünsche zu tragen und vor allem habe ich sie dann nicht zu tragen, wenn die hinterher nicht in Erfüllung gehen, weil Beziehungsweise wenn das Vorhaben dann nicht in Erfüllung geht, weil es ist ja, es gibt ja keine Garantie, dass du, wenn du teurere Spieler holst, dass es dann funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit wird vielleicht größer, aber du kannst natürlich dann wieder in diese Spirale reinkommen, dass du möglicherweise wieder neue Verbindlichkeiten quasi dir anhäufst und sportlich aber trotzdem in der zweiten Liga stecken bleibst, und dann wäre das zumindest aus wirtschaftlicher Sicht wieder ein Rückschritt, weil in der zweiten Liga Mittelmaß, da wirst du nicht reich. Hast mich schon wieder so angeguckt, richtig? Wieder so ein Unsinn heute?
Nein, überhaupt nicht. Also, du bist da, also die Frage war ja nach Süller gerichtet, und da sagst du dann auch für 5 Millionen lieber behalten. Dann hätten wir ja noch.
Ja, ich sag das aus meiner,
aus
meiner Sicht, aber die genaue Finanzplanung kenne ich ja nicht. Und wenn die Finanzplanung natürlich sagt, brauchen wir die 5 Millionen, dann muss sie ihn halt verkaufen. Ich sag, Süller ist aus meiner Sicht dann angesichts der heutigen Preise, der heutigen Ablösen, finde ich, ist der Mehrwert als 5 Millionen. Am besten wäre es, wenn er nach England geht, weil da zahlen die ja sowieso dann irgendwelche Fantasiepreise.
Ja, also wir hätten ja noch Papa Meissa Bar, der ja schon für Silla vorzeitig geholt wurde, damit er sich in den Verein irgendwie einleben kann. Ich habe immer so ein super gutes Gefühl, wenn ich den beim Training gesehen habe, weil der mir immer echt sehr gut gefallen hat. Und im Spiel konnte er sich leider auch nicht auszeichnen. Ist das vielleicht dann aber auch dem geschuldet, weil, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Silla hat ja auch in einem unterdurchschnittlichen Team 16 Tore geschossen, dass er sich vielleicht dann auch gar nicht auszeichnen kann und seine Qualität zeigen kann? Oder ist er einfach auch viel zu overrated und sollte eigentlich vielleicht auch gehen und nicht die Hoffnung darauf setzen, auch wie bei Emil Højlund, ne? Da wissen wir auch nicht, wird da jetzt der Hoffnungsträger, auch viele sagen ja da, Emil Højlund, der wird uns die Bude vollballern, wenn er fit
bleibt. Du brauchst aus meiner Sicht auf jeden Fall noch einen Top-Stürmer. So, du musst vorne einen Knipser holen, so wie sie damals Terodde geholt haben, so wie du jetzt Süller geholt hast. Højlund und Bar sind beides wackelige Versprechen nach wie vor auf die Zukunft. Bei Bar würde ich jetzt, vielleicht müssen wir mal ein bisschen Geduld haben. Der Junge ist jetzt, der ist im Winter gekommen. Der kommt in eine, naja gut, im Winter hat man noch gehofft, dass es ja noch ein bisschen aufwärts geht. Aber im Grunde kommt er in eine kriselnde Mannschaft rein oder gerät mitten in die Krise rein, hat hier ein völlig neues Umfeld, völlig neue Umgebung und hat ja, glaube ich, dann gegen Münster, hat er aber doch zumindest dann auch mal ein wichtiges Tor gemacht, aber kann natürlich sportlich
bis jetzt... Schönes Tor.
Und dann kann bis jetzt überhaupt noch nicht überzeugen, aber vielleicht sollten wir ihm einfach mal ein bisschen Zeit geben, dass er die komplette Vorbereitung jetzt auch mal mitmacht und dann auch mal hier Fuß fasst. Wir sind hier mal alle so schnell mit Fehleinkauf und da und wieder weg und jetzt soll er wieder gehen. Also ein Alon Simonsen hat glaube ich, weiß nicht, ob du den kennst noch, von Gladbach, der hat in Gladbach glaube ich ein Jahr oder sogar zwei Jahre auf der Bank gesessen, bis der richtig durchgestartet ist, und hinterher war er Europas Fußballer des Jahres. Ist er dann in Barcelona, glaube ich, geworden. Jetzt will ich die beiden nicht miteinander vergleichen. Mich hat Babis jetzt auch noch nicht überzeugt, überhaupt nicht. Und in der Ohrfeige war es ja für ihn auch am Sonntag, dass als du dringend noch ein Törchen gebraucht hättest, dass eben der 33-jährige U23-Routinier Lasogga eingewechselt wird und Bar sitzt auf der Bank, der ja eigentlich auch für solche Fälle vorgesehen war. Das war schon, die ganze Einwechslung war ein Denkzettel oder eine Ohrfeige für die ganze Mannschaft, aber für Bar natürlich auch. Aber unabhängig davon, ob Bar und Højlund, ob die bleiben oder wie auch immer, du brauchst noch einen Top-Stürmer, der dir, wenn er denn fit bleibt, Tore schon im zweistelligen Bereich garantiert.
Du sagst gerade eine Ohrfeige für den Rest der Spieler. Kann das überhaupt ein Jakob Fimpel beurteilen? Ich meine, er hat ja sein Hauptaugenmerk auf die U23 legen müssen. Natürlich kriegt so ein erfahrener Mann und guter Mann aus meiner Sicht auch mit, was bei den Profis passiert, aber dass er so den hundertprozentigen Überblick in den zwei Wochen sich verschaffen konnte, dass er sagt so, euch Pappnasen, grätsch ich mal rein und bringe jetzt hier als Belohnung einen aus meiner Mannschaft, der euch mal zeigt, wo der Hase langhoppelt, weil er ist ja reingekommen und hat ja sofort losgelegt wie die Feuerwehr, ne?
Ja, und das wird, das glaube ich schon, dass Jakob Fimpel das auch genauso, ja, ja, glaube ich schon. Da bin ich fest von überzeugt. Der hat ja, er hat ja 2 Jahre jetzt mit Lasogga zusammengearbeitet. Der kennt den ja aus dem Training und aus den Spielen, auch wenn Lasogga viel und lange auch verletzt war. Aber ich glaube, der wusste genau, was er von Lasogga erwarten kann und was Lasogga dann auch geliefert hat. Fimpel kennt ja die, das ist ja kein, das meine ich ja nicht böse, Lasogga hat ja, kann ja auch aufgrund seiner Verletzung gar nicht die körperliche Verfassung haben, um zweite Liga zu spielen.
Ja.
Insofern, das hat Fimpel ja selber auch schon vorher gesagt, er hat ja so ein bisschen spaßig gesagt, also 90 Minuten wird er nicht spielen, weil die hält er nicht durch. Aber ich glaube schon, dass Fimpel hat es ja auch gemacht nach dem Spiel in Düsseldorf. Fimpel hat ja mal das erste Spiel, hat er jetzt mal abgewartet in Düsseldorf und da war er ja so enttäuscht von der, wie teilweise uninspiriert die gespielt haben und wie harmlos sie gespielt haben. Und da wird er sich gesagt haben, nee, ich brauche da irgendeinen Akzent, muss ich setzen. So, und ich glaube, er hat Lasogga dann genau auch aus dem Grund eingewechselt und den riesen Beifall, den Lasogga dann bekommen hat. Also ich glaube, bei der Einwechslung selbst hätten die, glaube ich, jeden, der nicht aus dem Umkreis des Profiteams direkt gehört hätten viele Fans wahrscheinlich sowieso gefeiert, weil sie einfach gesagt haben, so, jetzt kommt, ich will jetzt einfach ein anderes Gesicht sehen, ich will irgendwas anderes sehen. Mhm. So, und Lasogga ist natürlich ein Spielertyp, du hast ja auch gesehen, die Elversberger, die waren ja gar nicht auf den vorbereitet, so, weil so ein Spielertypen gibt es in der zweiten Liga nicht. Der hat sich ja in jeden Ball reingeworfen, der in seine Nähe kam oder auch nicht. Der hat ja, wenn Hekerin hinten gerade den Ball mal aufgefangen hat, hat Lasogga ja schon gewunken hier zu mir und hat sich dann, auch wenn der Ball dann 20 Meter neben ihm aufschlug, hat er sich ja trotzdem mit allen erlaubten und auch unerlaubten Mitteln da reingeworfen. Das war natürlich eine Attraktion, wenn man so will, aber schon bedenklich und das hat ja dann auch zu dem Gesamtbild beigetragen, dass ja im Grunde ganz Schalke oder die Chefetage ganz peinlich berührt war von diesem Sonntag, weil das war ja im Grunde dann nochmal so ein Höhepunkt. Es gab ja so viele Ohrfeigen für die Mannschaft an diesem Tag. Die Fans haben sich den Rücken zugedreht. Dann gab es die Sprechchöre, oh, wie ist das schön. Dann gab es Laola. Also die Mannschaft wurde verhöhnt und verspottet. Und dann macht im Grunde der eigene Trainer, der macht da den Deckel nochmal drauf und sagt so, Freunde, jetzt, ich kann euer Gekicke nicht mehr mit ansehen. Ich bringe jetzt hier einen, der ist eigentlich überhaupt nicht dazu in der Lage, hier vom Tempo oder körperlich groß noch mitzuhalten. Aber den werfe ich jetzt einfach mal rein. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und ich lasse auch ein Bar hier sitzen, ist mir alles egal. Ich bringe jetzt meinen Lasogga. So, und dann, dass der dann so abgefeiert wurde, das rundete das Gesamtbild dann noch ab. Und dass dann auch noch Ben Baller, U23-Spieler, dich nochmal ins Spiel zurückbringt und du ja wirklich fast noch auf einmal noch eine Chance hast, dieses ja eigentlich aussichtslose Spiel dann noch zu drehen und zumindest noch einen Punkt zu holen, das war ja der Gipfel. Und das Gesamte führte dann dazu, dass ja sogar auch ein Rüdiger Bramzig dann gesagt hat, also am Schluss habe ich wirklich Mitleid gehabt mit dem ganzen Verein. Konnte man auch bekommen. Mitleid ist immer eine Sache, die ein Profisportler nicht will. Aber das war wirklich alles schon sehr, sehr, sehr heftig. Und Juri Möller hat ja auch gesagt, Spieler hatten nach dem Spiel hatten die Tränen in den Augen und also die waren schon, das soll man auch nicht immer meinen, das geht denen alles am Arsch vorbei, auch wenn man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, aber ich glaube schon, dass da einige wirklich tief berührt und tief betroffen von waren, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es war ja nicht die Reaktion auf das Spiel gegen Elversberg, sondern es war ja, da hatte sich ja so viel angestaut bei den Fans, dass man da irgendwo auch Verständnis für haben muss, denn die Spieler wurden ja eigentlich während der ganzen Saison bedingungslos unterstützt. Ich kann mich an Heimspiele erinnern, wo teilweise unterdurchschnittliche Leistungen gereicht haben, dann um zu gewinnen. Und die Mannschaft wurde hinterher trotzdem abgefeiert, als wenn sie gerade irgendwas Großes erreicht hatten. Und ich finde, dann ist es auch gerechtfertigt, einmal im Jahr dann auch wirklich dann mal das Ventil aufzumachen und die Luft dann rauszulassen. Und das haben die Fans am vergangenen Sonntag getan. Und vielleicht war es ja sogar ein reinigendes Gewitter zum Saisonfinale.
Ja, die Gefahr finde ich aber dann ist da schon groß, weil die Saison ist ja vorbei und du hast ja keinen direkten Bezug mehr in den nächsten Tagen. Du hörst ja nur noch ganz viele verschiedene.
Ja, ist ja vielleicht auch ganz gut so. Wenn
ja, richtig, aber da kann man sich ja auch wieder in Sachen verstecken und dann
schluppt
das wieder so hinten über.
Es kann auch alles wieder ganz schnell gehen. Denk an die Saison, wann sind sie abgestiegen, 2021, da gab es die Jagdszenen rund um die Arena, da war die Stimmung ja im Grunde noch schlechter. Da warst du warst pleite, du hattest immer noch Corona, da war sowieso alles schlecht gelaunt und der Verein lag im Grunde auch in Trümmern. Du hast auch schon wieder Szenarien gehabt von wegen Durchmarsch in die dritte Liga und dann hat sich das ja, wenn auch etwas schleppend, dann alles so entwickelt, dass du am Ende der Saison aufgestiegen bist. Also ich sage natürlich nicht, dass es jetzt wieder so kommt, aber ich sage zumindest, dass die Chance besteht, dass sich das Ganze auch schnell wieder in eine andere Richtung wendet.
Ich habe gerade eine Nachricht von unserem Kollegen Frank Lisinski bekommen. Wir hatten heute eigentlich im Plan, einen Artikel zu machen über einen erneuten Brandbrief eines Fans und die Facebook-Seite heißt Königslauer Helden. Den Brandbrief, den lese ich jetzt nicht vor, das ist relativ lang, das könnt ihr alles selber nachlesen. Wir wollten das gerne aufgreifen, aber wir können wirklich nicht verifizieren, wer das geschrieben hat und darum ist das schwierig, das jetzt so zu veröffentlichen. Also, wenn ihr das mal auch lesen wollt. Also, das wollte ich damit sagen. Es gibt jetzt von jeder Ecke wird geschossen und jeder hat so seine Meinung. Aber die Protagonisten, wenn wir jetzt auf das Spielerische gehen, die sind weg. Die sind erstmal im Urlaub, die sind nicht mehr greifbar und diese ganze Stimmung drumherum konzentriert sich jetzt alles nur auf Aufsichtsrat und Vorstand. Ja, einmal tief durchatmen. Ich habe ein bisschen Angst vor den Entwicklungen jetzt in der Sommerpause. Ich habe mir echt gewünscht, ja selber auch gewünscht, hey, das war wirklich wieder mal eine sehr anstrengende Saison, fast sogar noch anstrengender als letzte Saison, obwohl letzte Saison war die Angst, glaube ich, noch größer, dass man absteigt. Hier hat man sie nicht so unmittelbar gesehen. Die war immer da, aber so schlimm wie in der vergangenen Saison war es dann doch nicht. Letztendlich wurde es die schlechteste Saison. Und ich hatte mich so auf eine Sommerpause gefreut, die etwas ruhig wird, wo wir bisschen durchatmen können, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das wird sehr aufregend und sicherlich auch noch auf der einen oder anderen Seite spektakulär mit Informationen, die wir bekommen und Entwicklungen, die passieren. Also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und darüber werden wir natürlich weiterhin berichten. Norbert, lass uns was Schönes am Ende des Podcasts sagen. Ich halte jetzt das Willi, das Fluchschwein, in die Kamera. Da haben wir ja gesagt, bis zum Ende der Saison werden wir das fortführen. Für Fluchen gibt es einen Euro rein und ich alleine hätte das Schwein ja gar nicht füllen können. Ich hätte es schon füllen können, ich habe mich aber wirklich zusammengerissen mit Fluchen. Aber wir haben so eine wirklich wunderbare, tolle Community, die dann einfach alle gespendet haben, weil wir gesagt haben, wenn wir da Geld zusammen kriegen, dann werden wir das für einen guten Zweck spenden. Wir hatten als erstes dann gesagt, warm durch die Nacht in Gelsenkirchen. Wir haben 500 Euro.
Schön.
Ne? Und die 500 Euro werden wir jetzt übergeben. Ich hoffe, dass wir das alles jetzt noch im Sommer machen können. Spätestens aber zum Start der neuen Saison wollen wir eine feierliche Übergabe machen und dann auch ein neues Schwein wieder hinstellen. Und wir haben dann ein paar Wochen und Monate mehr Zeit, um da vielleicht was reinzupacken und dann suchen wir uns wieder was Schönes aus, um das Geld dann am Ende der Saison zu spenden. Vielen lieben Dank an alle, die da mitgemacht haben, gerade an euch, die ja auch immer rege uns Nachrichten schickt, die ihr beteiligt euch mit Sprachnachrichten, mit normalen Textnachrichten, ihr wie gesagt, ich hatte am Anfang schon erwähnt, wir haben auch so eine wunderbare WhatsApp-Gruppe, wo sich untereinander rege ausgetauscht wird. Auch kontrovers natürlich, jeder hat so seine Ansichten, jeder hat so seine Meinungen und das, wenn das im gesunden Rahmen gemacht wird, dann kann man sich da wirklich gegenseitig irgendwie auch befruchten. Und was mir mal auffällt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist halt, mir fehlt halt der komplette Überblick. Und wenn dann irgendeine Information von außen kommt, die ich noch gar nicht so beleuchtet habe, denke ich trotzdem mal drüber nach und denke dann, ach ja, okay, die Möglichkeit bestünde ja auch. Und dann kommt wieder ein anderer und sagt, Moment, das ist aber so und so, das kann ja gar nicht so sein. Und dann geht es mir wieder so, denke ich, okay, da ist auch was dran. Also es ist eine...
Das ist ja das Komplizierte, deswegen ist es am besten, du gewinnst alle deine Spiele und dann, ja. dann interessiert sich kein Mensch wahrscheinlich für den Aufsichtsrat, für den Vorstand vielleicht, weil das sind dann ja die Macher und dann hast du im Grunde Ruhe. Haben wir keine Zuschauerzuschriften oder Meldungen?
Ganz viele sogar. Ganz viele sogar. Ja. Also wirklich, nur das meiste bezieht sich halt immer noch aktuell auf das letzte Spiel und natürlich auch jetzt das, was wir jetzt gerade hier erstmal besprochen haben. Und wenn wir jetzt diese ganzen unterschiedlichen Meinungen dazu mit reinbauen würden, würden wir heute 3 Stunden hier sitzen. Darum habe ich mir so die wichtigsten, und ich werde das jetzt auch noch am Wochenende so ein bisschen mit beobachten, schon rausgeschrieben, unterschiedliche Meinungen. Und damit würde ich gerne auch den Peppo am Montag mal konfrontieren. Und halten wir heute mal. Für mich war heute mehr Hintergrund von direkt an der Front.
Sehr gut.
Wichtig, ne?
Dann möchte ich aber auch noch was Schönes sagen. Ja, das bezieht gerne. Sich aber dann doch noch aufs letzte Spiel. Was mir aufgefallen ist, musste ich wirklich drüber schmunzeln. Der offizielle, wie sagt man, Twitter-Account oder Post von der SV Elversberg Mitte der zweiten Halbzeit. Fand ich großartig. Das war gerade da, als Schalkes Fans begannen, die Mannschaft zu verhöhnen und zu verspotten. Trotz des Ergebnisses herrscht hier in der Veltins-Arena eine fantastische Stimmung.
Ja.
Fand ich großartig. Also da haben sie wirklich auf Ironie, haben sie nochmal Ironie draufgesetzt. Oder? Die haben das.
Bist du sicher, dass es Ironie war?
Ich glaube schon.
Also muss ich jetzt vielleicht mal sagen, vielleicht ist ja doch die Wahrnehmung anders gewesen bei Elversberg, denn ich erinnere an den letzten Legendentalk, den ich gemacht habe am Montag.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Der Klaus hat definitiv, der hat gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, da feiern die diese Mannschaft noch ab. Also er hat es nicht verstanden.
Okay.
Jetzt bist du spannend.
Also ich unterstelle den Elversbergern jetzt mal, dass sie schon gespürt haben, dass das nicht ganz ernst gemeint war, die Gesänge, und dass sie daraufhin trotzdem ihre Begeisterung
war jetzt sehr offensichtlich, dass das wirklich volle Häme gegen die Mannschaft war. Die stehen jetzt mit dem Rücken zum Spielfeld und singen dann großartige Lieder. Trotz alledem muss man ja auch sagen, Schalke hat ja fast alle Spiele schlecht gespielt. Das waren ja nicht viele Spiele, die gut waren, und trotz alledem war immer der Support da. Und da haben ja auch viele immer gesagt, meine Güte.
Ja, das meine ich ja.
Was ist das? Das ist der Wahnsinn, ne? Wie viel Unterstützung das ist. Ja. Aber im Endeffekt, die letzten 3 Spieltage ist das ja alles ein bisschen gekippt. Die Fans haben sich selbst gefeiert. Sag doch, Fans so gesehen, Champions League und wir spielen auf Kreisliga-Niveau. Das passt irgendwie alles nicht so ganz gut zusammen. Und das sorgt halt gerade für diese Situation, die wir jetzt auch aktuell haben. Norbert, hast du sonst noch was auf dem
Kreisliga-Niveau ist es nicht. Wenn sie Kreisliga-Niveau gespielt hätten, dann, jetzt werde ich mal ganz sachlich. Ja, komm, die Lage ist schlimm genug. Wir müssen zumindest dann, gefühlt war es vielleicht Kreisliga-Niveau.
Ja,
also. Aber wenn sie Kreisliga-Niveau gespielt hätten, wären sie abgestiegen. Boah, ich bin so ein Schlaumann.
Aber vielleicht waren die anderen noch schlechter. Also,
ja, wahrscheinlich.
Gut, also ich gehe davon aus, dass die da unten direkt abgestiegen sind, Regensburg und Ulm, die waren schlechter einfach. Noch einen Tacken schlechter.
Ja, die waren schlechter, aber wenn du als FC Schalke 04 aus einer Zweitligasaison rausgehst mit einem Punkt aus den letzten 6 Spielen, dann ist das eine Katastrophe, dann ist das eine Blamage.
Ja.
Und da wollen wir auch gar nichts schönreden.
Wie viele Spieltage vor Schluss war es, wo man gesagt hat, wir brauchen jetzt nur 3, 5, ne? Muss ja 5 oder 6 Spieltage. Oder nach dem Hamburg-Spiel.
Ja, sie haben sich sehr früh schon irgendwann mal als letztes Saisonziel auf die Fahnen geschrieben. Jetzt aber möglichst schnell die 40 Punkte.
Ja.
Aber das ist schon monatelang her. Und jetzt sind sie letztlich bei 38, sind sie stecken geblieben.
Ah, absolut, ja. Aber wer, nochmal Beileid an die dritte Liga, ist schon schade, ne? Wer da aufsteigt und wer da absteigt. Also was die, wie der Austausch stattfinden wird. Wir kriegen zwei großartige Mannschaften, finde ich. Also großartig möchte ich jetzt nicht sagen, dass das insgesamt für mir favorisiert wird, weil ich bin da mit einigen Dingen sicherlich nicht einverstanden, aber Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld sind ja schon mal Mannschaften wieder. Und wer geht runter? Ulm und Regensburg. Eventuell vielleicht noch Braunschweig.
Braunschweig und Saarbrücken könnte.
Ja, aber Saarbrücken ist ja auch ein großer Name.
Ja, Saarbrücken, Gründungsmitglied, glaube ich, sogar der Bundesliga. Mhm. Bielefeld, Dresden, Bielefeld, klar. Es ist auch immer sehr, sehr interessant. Und Dresden wird schon wieder, auch wegen der Fanunterstützung, wird das auch, alleine deshalb wird das schon wieder eine spannende Geschichte.
Apropos Fanunterstützung, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr für unsere Schalke-Berichterstattung auf unseren Schalke-Seiten des Medienhauses Bauer und der Ruhrnachrichten mal ein Abo dalasst für Artikel, die halt hinter dieser Bezahlschranke stehen. Immer noch das, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Es gibt dieses Schnupperangebot für 4 Wochen für 1 Euro und danach könnt ihr entscheiden, wollt ihr das weiterhaben oder auch nicht. Vielen Dank an alle, die es machen. Ich kriege das jeden Mittag um die Ohren geschmiert in der Mittagskonferenz. Wie viele Abos hat zum Beispiel die Redaktion Schalke gemacht? Und das ist immer wieder schön, wenn da steht, wir haben Abos gemacht, und dann weiß ich auch, dass einige von euch dabei sind, die unseren Podcast hören. Vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, gerne auch über WhatsApp. 0160 9034 7628, steht aber auch alles in der Beschreibung oder in den Shownotes, und dort könnt ihr das alles nachlesen und dann mit uns auch Kontakt aufnehmen. Denkt auch gerne an unseren Newsletter, jeden Tag erscheint der, 19:04 wird der veröffentlicht, außer natürlich an Spieltagen, wo wir später spielen, dann entsprechend später, oder wenn wir eine besondere Lage wieder herrscht und eine besondere Situation, wo wir einfach erstmal Dinge abwarten müssen, Ereignisse abwarten müssen, wie sich das dann entwickelt, dann lohnt sich das natürlich auch nicht, vorher ein Newsletter rauszuhauen. Ja, Norbert, vielen Dank. Knappe 90 Minuten auf der Uhr und war sehr interessant. Freue mich auf die nächsten Tage. Nicht? Weiß ich nicht. Wie siehst du der Sache entgegen?
Ganz, spannend. Ganz entspannt und gelassen, René. Ja? Ich habe auch keine Angst, weil du gerade sagtest, du hast Angst. Also komm, wir haben schon ganz andere Stürme erlebt. Ich weiß noch, wie sie, glaube ich, 93 war es mit Rudi Assauer in Dresden im Hotel, wo es darum ging, ob man die Lizenz für die kommende Saison kriegt. Und da musste, glaube ich, bis Mitternacht musste ein Fax von einer Bank ankommen, um eine Bürgschaft zu bekommen. Und dann kam das Ding nicht. Und aber irgendwann ist es dann eingetrudelt. Und dann, da war, glaube ich, da gab's Ängste. Also insofern, ich sehe einfach jetzt auch die Chance, wenn wir uns jetzt alle mal geschüttelt und haben uns alle jetzt auf Deutsch gesagt, auch mal, blödes Wort, zahle ich auch gerne ins Fluchschwein ein, wenn wir uns dann auch alle jetzt mal ausgekotzt haben über die letzte Saison, dass man dann auch jetzt mal wieder nach vorne guckt. Und in mir ist dann immer so der Gedanke, du weißt, ich sage immer, Schalke wird nicht aus der zweiten Liga absteigen. Letzte Saison sind wir dann auch zum ersten Mal so ein bisschen so hin und wieder mal so ein Verzweifel gekommen. Es kann doch eigentlich jetzt nur noch auch mal wieder, oder es sollte doch jetzt einfach auch mal wieder aufwärts gehen. Du hast jetzt einen Sportvorstand, der das alles jetzt mal strukturiert, der das alles mal bündelt. Und du hast jetzt auch die Chance, wieder mal eine gute Mannschaft aufzustellen, mit vielleicht wenig Geld, aber hoffentlich doch mit reichlich Fantasie. Und was ich glaube, was helfen kann, ist, dass die Erwartungen für die kommende Saison, dass die jetzt sehr gering sein werden. Also es wird jetzt wahrscheinlich keiner kommen und sagen, so, Schalke, jetzt müsst ihr aber aufsteigen oder jetzt müsst ihr aber unbedingt oben mitspielen, sondern ich glaube, die Erwartungen sind mittlerweile auf einen Nullpunkt geschrumpft. Und das kann auch eine Chance sein, um vielleicht so ein bisschen entspannter oder befreiter die ganze Sache anzugehen. Und da zitiere ich jetzt einfach mal Olaf Thon, der schon seit Jahren sagt, nach den 7 mageren Jahren kommen jetzt die 7 fetten Jahre. Er hat sich aber noch nicht festgelegt, wann der Anfangszeitpunkt dieser fetten Jahre ist. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt vor dem Jahr 1 stehen, wo es zumindest jetzt mal wieder ein bisschen fetter wird.
Aber ich möchte auch nochmal den Finger heben. Wir haben auch nach der letzten Saison gesagt, jetzt gehen wir erstmal mit den Ansprüchen deutlich runter. Es wird eine Übergangssaison. Lasst sie alle machen. Lasst den Trainer arbeiten. Alles das wurde ja auch gesagt. Dann kommt das erste Spiel gegen Braunschweig. Du gewinnst 5-1. Die Vorbereitung war ja auch schon gut und alle sprechen, wir steigen auf. Das war mitunter vielleicht auch ein Fehler, aber mitunter vielleicht hat es uns auch den Arsch gerettet, weil der liebe Sascha aus unserer Gruppe hat das zum Beispiel auch dann, oder Jatti war es, hat dann auch gesagt, dieses Spiel hat ja schon mal alleine für eine Tordifferenz von 8 Toren gesorgt. Ne? Und ja.
Ja. Also der Grundstein zum Klassenerhalt wurde direkt am ersten Spieltag gelegt. Ja, ist doch schön, guck mal.
Wahnsinn. Ja. Also, wenn wir dann auch das erste Spiel hoch gewinnen, hoffentlich bleiben die Ansprüche alle moderat und hoffen einfach auf den Start der 7 fetten Jahre von Olaf Thon. Vielen Dank, wir hören uns und diesmal geht es schneller. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, vielen Dank für überhaupt, dass ihr da seid und ja, danke und Glück auf.
Danke, Glück auf. We'll be right back.